Ein individueller Förderplan. Bräuchte den nicht jedes Kind? Warum bekommen denn manche Kinder, warum andere nicht? Was genau bedeutet das? Auf was sollst du achten? Genau um diese Themen geht es heute im Podcast im Würfelhaus. Der Podcast, bei dem es nicht nur um Zahlen und Rechenprobleme geht, sondern um all das, was Eltern und Kinder beim Lernen, nicht nur beim Rechnenlernen, sondern beim Lernen allgemein bewegt und was dir helfen soll, bessere Entscheidungen zum Wohle deines Kindes in der Grundschule zu treffen. Mein heutiger Gast ist Förderschullehrkraft, schon sehr, sehr lange, Susanne Strauß. Hallo, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Susanne, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wie kommst du zum Thema Förderplan und ja, was hast du für einen Bezug dazu?
Ja, mein Name ist Susanne Strauß und ich bin schon sehr lange, viele Jahre Förderschullehrerin und in der integrierten Förderung tätig. Und in dieser Tätigkeit, bei dieser Arbeit, bin ich regelmäßig in Grundschulen, in Regelgrundschulen und starte mit den Grundschullehrern dort die Förderpläne für bestimmte Kinder, die dann besonders in den Blick genommen werden.
Du hast jetzt schon gesagt, bestimmte Kinder. Wir hatten ja bereits einen Podcast mit Christine Baumann zum Thema Fördergutachten. Jetzt meine Einstiegsfrage an dich wäre, wenn ich so höre, individueller Förderplan, dann müsste ich doch sagen, eigentlich bräuchte den jedes Kind. Bist du der gleichen Meinung und warum ist das anders?
Ich bin der gleichen Meinung, jedes Kind hätte das Recht auf einen individuellen Förderplan zur persönlichen Förderung und Weiterentwicklung. Rechtlich ist es aber ein bisschen anders gehandhabt. Es ist so, Kinder, die eine gewisse Zeit lang, vielleicht 4, 6, 8 Wochen im Unterricht nicht so ganz gut mitkommen, die werden in einem individuellen Förderplan nochmal speziell in den Blick genommen, entweder für ein Fach oder für zwei Fächer der Grundschule. Insbesondere sind das die Hauptfächer. Mathematik, Deutsch nimmt man in den Fokus. Sachunterricht wird oft vernachlässigt, spielt eine kleinere Rolle. Man kann den Förderplan für Deutsch erstellen oder für Mathe nur oder für Deutsch und Mathe. Kombinieren kann man das aber auch sehr gut mit Zielen in der Arbeitshaltung, in der Arbeitsorganisation. Das ist auch möglich.
Okay, jetzt habe ich also, du hast gesagt, es geht um einen gewissen Zeitraum und eigentlich kann jede Lehrkraft jedem Kind diesen Förderplan zugutekommen lassen, sage ich mal, ne? Wie sieht die Praxis dazu aus? Ist es jetzt, wir sind ja jetzt in Rheinland-Pfalz, du ja auch, ist es, weißt du, ist es in anderen Bundesländern ähnlich und ja, ist diese 4 bis 6 Wochen Frist, wie ist deine Erfahrung? Reicht das aus? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, schon allein so einen Förderplan zu erstellen, dauert ja seine Zeit. Dann soll der noch laufen, dann soll er noch evaluiert werden. Macht es eigentlich Sinn? Was ist deine Erfahrung?
Also für andere Bundesländer kann ich nicht sprechen. Da müssen wir tatsächlich in die Richtlinien reinschauen. Für Rheinland-Pfalz kann
Welche
ich.
Richtlinien nimmt man da zur Hand? Weißt du das?
Ich würd im Internet stöbern, würde gucken, die Grundschulordnung. Da wird es wohl drinstehen. Grundschulordnung oder auch Förderschulordnung, aber eher die Grundschulordnung.
Wenn
Ja.
man sich nicht sicher ist, denke ich, ist auch die ADD, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, sicherlich auch zuständig für solche Fragen, könnte ich mir vorstellen.
Aber Förderung ist in jeder Grundschule vorgesehen. Von daher gibt es auch in allen Bundesländern dazu einen Paragraph in der Grundschulordnung, bin ich mir sehr sicher.
Okay, das heißt aber jetzt noch mal auf meine andere Frage: Wie ist deine Erfahrung mit diesem Zeitraum? Macht es Sinn?
Es macht auf jeden Fall Sinn. Die Kollegen der Grundschule, die Klassenlehrer sind oft ein bisschen verunsichert, wann denn wirklich ein Förderplan eingesetzt werden soll, kommen auf mich zu und ich rate immer sehr frühzeitig eher zu agieren als ein bisschen später. Das macht keinen Sinn. Es gibt viele Kinder in einer Klasse, die keinen Förderplan benötigen, die ganz regulär im Unterricht mitarbeiten und vielleicht ein, zwei Mal mehr erklärt bekommen müssen. Aber das ist überhaupt nicht problematisch. Es gibt aber Kinder, die einfach nach 4, 6, 8 Wochen ein bisschen mehr Unterstützung brauchen und die auch dauerhaft einfordern. Oder der Lehrer sieht es dann direkt. Dann ist es schon sehr sinnig, das Kind individuell in den Blick zu nehmen. Und das ist auch tatsächlich Aufgabe des Grundschullehrers. Jedes Kind ist Teilnehmer seiner Klasse. Und es ist die verpflichtende Aufgabe vom Grundschullehrer, sich um spezielle Bedürfnisse des Kindes zu kümmern, intensiv.
Okay, und wenn ich dann jetzt aber von diesem Grundsatz ausgehe, müsste ich doch eigentlich davon ausgehen, dass die Lehrkraft jedes Kind jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber ich sag mal, in jedem Zeitraum auch mal mehr oder weniger im Blick hat. Wofür braucht es dann noch einen individuellen Förderplan? Müsste, das ist nochmal meine Ausgangsfrage, müsste das nicht für jedes Kind eigentlich zumindest im Kopf des Lehrers, der Lehrerin sein?
Den individuellen Förderplan braucht es vor allem, um das Kind ein Stückchen weiterzubringen. Etwas kleinschrittiger zu arbeiten, zwei, drei Ziele in den Fokus zu nehmen, den nächsten Step zu erarbeiten und zu gucken, wie kann ich das Kind wieder so ein bisschen an den Anschluss der Klasse bringen. Und es ist auch wichtig, in den Dialog mit den Eltern zu gehen, den Förderplan vorzustellen und den Eltern zu erläutern. Einfach, dass da überhaupt keine wichtige Lernzeit verloren geht. Es ist manchmal nur auch eine Kleinigkeit, die gleich aufgearbeitet werden kann, aber oft stellt sich auch heraus, dass Kinder eine dauerhafte Lernförderung in der Grundschule brauchen. Und weil Eltern und Lehrer in der Erziehung und Bildung an einem Strang ziehen müssen, nimmt man da gut in dem Fall die Eltern mit ins Boot.
Das bedeutet also, für so einen individuellen Förderplan, der geht erstmal von der Lehrkraft aus, nicht von den Eltern. Gehe ich da richtig?
Im vorwiegenden Falle ja. Es gab aber auch schon Situationen, da sind die Eltern auf die Kollegen oder auch auf mich angetreten und haben darum gebeten, haben um Lernschwierigkeiten gesprochen, die sie zu Hause bei den Hausaufgaben festgestellt haben. Das kann das banale Einmaleins sein oder wie auch immer, oder Schwierigkeiten in der Leseentwicklung, wie auch immer. Und dann ist es ratsam, die Problematik genauer ins Auge zu fassen, auf jeden Fall.
Okay, gehen wir nochmal an diesen Punkt. Das heißt also jetzt, Lehrkraft oder Eltern stellen fest, aha, das Kind kommt nicht mit dem Durchschnitt der Leistungen der anderen Kinder mit. Also es ist nicht mehr so richtig am Stoff dran. Es bräuchte vielleicht eine individuellere Unterstützung. Es ist noch gar nicht an ein Fördergutachten gebunden, weil das wäre ja jetzt der Unterschied, ja, sondern es ist einfach mal nur ein individueller Förderplan. Ist das so, dass die Lehrkraft mit den Eltern dann sofort in Kontakt geht? Kann sie das auch initiieren, ohne dass die Eltern das wissen? Wie läuft es eigentlich ab, so ein Prozess?
Ja, die kann das natürlich von sich aus initiieren und kann, wenn ein Förderschullehrer vor Ort in der Schule ist, natürlich den Kontakt mit dem Förderschullehrer entsprechend aufnehmen und Ideen dazu entwickeln. Also meinetwegen ist es einmal eins. Die hohen Reihen werden nicht automatisiert. In den kleinen Reihen klappt es, aber in den hohen Reihen nicht. Das ist jetzt ein Beispiel. Man sollte so zwei, drei Ziele sich vornehmen und dann kann die Grundschullehrerin sich das notieren, kann gucken, okay, in der Lernausgangslage, das kleine Einmaleins in den kleinen Reihen, meinetwegen eins ist sowieso einfach, aber dann auch zwei, die Verdoppelung mit vier klappt noch, aber wenn es dann über die fünf oder mit der sechs, sieben, acht das einmal eins vorwärts geht, dann treten große Schwierigkeiten auf. Dann kann man als Grundschullehrerin einen kleinen Notizzettel machen und kann sagen, so, ich möchte auf jeden Fall diesen Punkt mit reinnehmen. Vielleicht sieht die Förderschullehrkraft noch einen weiteren Punkt.
Okay.
Und das wird zusammengetragen und wird versucht, in eine Lernausgangslage, in ein Schema zu bringen, was man letztendlich, ja, ausfüllt, vielleicht können wir auch näher noch drüber sprechen, um das im Ganzen den Eltern auch vorzustellen. Was kann man nämlich tun und wo soll es hingehen?
Okay, das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, dass die Lehrkraft den Impuls hat, da bräuchte man noch mal, müsste man genauer mit den Eltern auch in Kommunikation treten. Da wäre ein gemeinsames Ziel zu bestimmen, wo soll das Kind hin, wer macht was, wer fördert was, mit was fördert man diesen Punkt, ob es jetzt Lesen, Schreiben oder Mathe ist, was auch immer. Und dann wird sich zusammengesetzt in einem Gespräch, ne, und dann wird über diesen individuellen Förderplan bestimmt. Ist das so korrekt?
Genau, aber der Förderplan, da ist im Prinzip im Vorfeld von den Lehrer oder von den Lehrern erarbeitet als Entwurf, in Lernausgangslage gegliedert, und dann guckt man, welches nächste Ziel nehmen wir denn ins Auge. Und das sollten die Ziele nicht zu weit gefasst sein, sonst wird es einfach nur frustrierend für alle Seiten. Also wirklich gucken, was ist der kleine nächste Step, so wie ich es eben erklärt habe mit dem 1x1. Vielleicht meinetwegen, jetzt nehmen wir die 8er-Reihe in den Fokus und auch noch die 7er oder wie mit dazu oder die 9er. Also nicht ganz so überladen, dann kann ja noch irgendwie ein kleines anderes Förderziel mit aufgenommen werden. Wichtig sind aber auch dann die Maßnahmen. Wie kann ich denn die Förderung praktisch umsetzen? Und zwar in der Schule und zu Hause von den Eltern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und da geht es wirklich um konkretes Material. Also es ist schwierig zu sagen, wir fördern die Reihen 7, 8 und 9. Gut, okay, das steht ja dann erstmal so da. Aber wie fördern wir das? Das wären spezielle Fördermaßnahmen passend für dieses Ziel. Und dann muss man als letzten Step, als vierten, sage ich mal, gucken, wenn da von den Ressourcen des Kindes ausgegangen sind und das nächste Ziel erarbeitet haben, das Kleine, und wie können wir es umsetzen, dann ist der nächste Step, der vierte, wie kann ich die Eltern mit ins Boot holen, welche Ressourcen haben die Eltern und wie können die gezielt mit dem Kind üben. Und dazu braucht es auch wirklich diese ganz konkreten Fördermaßnahmen. Ich kann eine App einsetzen, günstig ist, Grundschulkönig hat eine ganz tolle 1x1-App, die ist auch kostenfrei. Ja, dass man so ganz handhabbare, praktische Beispiele in den Förderplan reinschreibt und eben auch mit den Eltern bespricht. Und da würde ich raten, diesen Step mit den Eltern zusammen zu machen. Das kann Schule leisten, und was können Sie davon übernehmen? Können Sie im Auto die 1x1-Reihe mal abfragen oder wie auch immer? Das wären so die vier Punkte, die im Förderplan gebildet werden.
Du hast mich eben schon gesehen, ich war so ein bisschen, die Reihen mit einfach auswendig lernen ist ja so gar nicht so mein Thema. Aber das wäre jetzt, ginge jetzt stark in die Förderung. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt kommen, zu sagen, wenn ich mir das jetzt so alles anhöre, ne, dann klingt das jetzt alles ja sehr positiv. Wie wird es denn, wie kommt das denn bei den Eltern in der Regel an? Wenn die Lehrkraft sagt, wir haben da einen Entwurf, wir würden mit Ihnen gerne mal über so einen individuellen Förderplan sprechen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Eltern erstmal zurückzucken und sagen, das klingt ja sehr defizitorientiert, mein Kind kann was nicht und so weiter. Wie ist deine Erfahrung damit?
Ja, meine Erfahrung ist, die Eltern sind zum großen Teil so, dass sie auch die Problematik sehen, weil sie die Hausaufgabensituation zu Hause haben, sagen, ja, bei uns ist es ähnlich, und benennen noch weitere Themen, weitere Probleme, die wir dann in einen nachfolgenden Plan vielleicht aufnehmen können oder direkt. Es gibt natürlich auch Eltern, die erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind und sagen, nee, also das habe ich jetzt so noch nicht beobachtet. Oder ist es halt so, die Kinder sind in der Ganztagsbetreuung, in der Ganztagsschule, dann haben die Eltern oft diese Transparenz nicht. Wie ist denn die Hausaufgabensituation, wenn sie abends nicht mehr genau nachgucken, es sei denn, die Hausaufgaben sind korrigiert. Also das bedarf dann so einen gewissen Abgleich. Wie ist es bei Ihnen? Was haben Sie wahrgenommen? Uns in der Schule erleben wir die Situation ganz oft. Also die meisten Eltern sind sehr, sehr dankbar und sehr interessiert an einer Förderplanung für ihr Kind.
Dann würde ich jetzt mal von der Warte kommen und sagen, das Ziel soll ja dann sein, das gemeinsame Ziel, die Lernerfolge des Kindes zu sichern oder zu beobachten, den Lernfortschritt zu beobachten, aber er ist ja immer gemessen an dem Stoffverteilungsplan der Schule, ne, und an dem der Klassenstufe, richtig? Also es ist nicht so, es klingt ja so, individueller Förderplan, wie wenn das Kind sich da die Zeit lassen dürfte, die individuelle sich zu entwickeln. Aber es ist ja immer ausgerichtet an dem, was sollte es denn bis Ende einer bestimmten Klassenstufe können, richtig?
Richtig, auf jeden Fall. Also ist auch das Ziel, vielleicht zu vermitteln, wir müssen ein klein bisschen am Umfang kürzen, aber zugunsten im Prinzip des Inhalts, dass das Kind ein bisschen einen Schub bekommt und aufholen kann. Und ganz wichtig, was du gesagt hast, sind ja eigentlich Erfolgserlebnisse dem Kind zu verschaffen. Das Kind hat viele negative Erfahrungen vielleicht die letzten Wochen gesammelt, und da geht man eigentlich gerade einen Schritt zurück. Und deswegen ist die tägliche Diagnostik, der tägliche Blick aufs Kind des Grundschullehrers und wenn möglich auch des Förderschullehrers ebenso wichtig. Immer in Beobachtung, wie geht es dem Kind, wie löst es auf die Aufgaben. Und wenn man einen kleinen Schritt zurückgeht, und dann kann man dem Kind eben auch Erfolgserlebnisse verschaffen, sodass es motiviert bleibt, dass es dranbleibt und auch motiviert weiterlernen möchte. Denn letztendlich geht es um die gute Begleitung eines Schulwegs, eines guten Schulwegs, eines positiven Schulwegs. Und die meisten Kinder kommen mit dieser kontinuierlichen Förderplanung, vielleicht von Klasse 1, 2 oder er setzt auch mal erst in 2 ein, über 3, 4, ganz gut durch die Grundschule. Das hat dann zunächst gar nichts mit einem Förderbericht im Gutachten zu tun.
Okay, und wie ist es aber jetzt angenommen? Ein Kind ist jetzt immer auf so einen Förderplan angewiesen. Ne, man merkt, es geht jetzt schon in der zweiten Klasse los, geht noch in der dritten weiter und vielleicht noch in der vierten. Ab welchem Punkt ist denn der Punkt, wo die Lehrkraft oder die Eltern entscheiden oder beide zusammen, hier ist jetzt ein Fördergutachten die wichtigere Sache oder die bessere Sache? Was ist denn da jetzt, ja, der Unterschied, beziehungsweise wann entscheidet man in welche Richtung?
Ja, also die Förderpläne können tatsächlich bei einem Kind zu einem Fördergutachten führen, wenn das Kind mehr und mehr den Anschluss an die Klasse verliert, an den Regelschulstoff verliert. Also wenn man merkt, das Kind ist mehr und mehr nicht mehr am Schulstoff dran. Und dann ist es auch noch ausschlaggebend, dass die Förderplanung in zwei Hauptfächern erfolgt ist, also in Mathematik und Deutsch. Wäre es nur ein Hauptfach, dann kann man kein Gutachten einleiten. Würde man sagen, es ist nur Deutsch, dann berechtigt dies nicht für die Gutachtenantragstellung. Dann wird es als Teilleistungsstörung gesehen, sowohl für Deutsch als auch für Mathe. Also hier ist ganz wichtig, dass beide Hauptfächer im Blick genommen sind durch die Förderplanung. Und es ist auch noch wichtig, dass die Förderplanung schon auch langzeitig angelegt war. Also ein Förderplan, der ein Vierteljahr installiert war und dann auch evaluiert, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der wird ja fortgeschrieben, fortentwickelt, der nur ein Vierteljahr im Prinzip ausprobiert wurde, der kann nicht in ein Fördergutachten münden. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass es langwierig war und dass es in den Hauptfächern, in beiden Hauptfächern ist.
Das bedeutet ja in der Quintessenz bedeutet das, dass es ja unglaublich wichtig ist, dass dann, wenn man einen Förderplan erstellt, dass dann die Förderung auch wirklich passiert, dass sie wirklich zielgerichtet durchgeführt wird und dass sie dann auch immer in Kommunikation mit den Eltern bleibt, dass die Eltern sich dran halten, ne, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, um tatsächlich dann das Ziel zu erreichen, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, auf dem Weg, ne, man erstellt jetzt mal einen individuellen Förderplan, ist alles schön gut, ne? Da geht da schon mal Zeit drauf und dann sagt man, okay, in einem Vierteljahr treffen wir uns wieder, aber in einem Vierteljahr sind alle möglichen Dinge, das Kind ist mal krank, tralablub und so weiter. Ne, die Förderung fällt aus in der Schule, die ist ja auch nicht immer gewährleistet. Ja, also das heißt, die Erstellung eines Förderplans ist erstmal nur ein Schritt, der wichtigere Schritt ist die Förderung.
Ja, richtig. Und da muss ich tatsächlich sagen, vielleicht noch in Erinnerung rufen, es gibt zumindest in Rheinland-Pfalz kein Muster für einen individuellen Förderplan. Es gibt keine Vorgabe, sondern alle Schulen sind zum Förderplan angehalten, rein rechtlich gebunden. Nicht nur die Grundschulen, auch die weiterführenden Schulen übrigens. Also das ist interessant für Eltern, deren Kinder dann von 4 in 5 weitergehen. Das heißt, jede Schule muss einen individuellen Förderplan erstellen. Und das ist auch mitunter meine Aufgabe, wenn ich an einer Grundschule bin und es ist kein Förderplanmuster vorhanden, dann gebe ich eins vor oder ich erarbeite geschwind eins. Ich habe einige Beispiele, die sind positiv und die sind auch recht kurz gefasst, sodass die Kollegen und auch die Förderschulkollegen da schnell mitarbeiten können. Und ganz wichtig, was du gesagt hast, Christine, dass die Eltern direkt mit ins Boot genommen werden. Und es ist auch in den Richtlinien in der Grundschulordnung so vorgesehen. Der Förderplan ist den Eltern zu erläutern. Und zwar sehr detailliert. Wir haben da ein bisschen das Problem, die Lernausgangslage sollte ressourcenorientiert vom Kind ausgehen, also kompetenzorientiert formuliert sein. Und das klingt zunächst sehr positiv. Man muss mal aber gucken, was ist das Ziel und wo steht der Rest der Klasse? Und genau das ist den Eltern kontinuierlich zu erläutern und zu vermitteln. Und ganz wichtig finde ich die Evaluierung viermal im Jahr. Es gibt Grundschulen, das ist auch nicht vorgeschrieben, die evaluieren zweimal im Jahr, nämlich immer zum Halbjahr, also zum Halbjahr und zum Ganzjahr. Das finde ich zu breit gefasst. Der Zeitraum ist zu groß. Die Kinder sind in Entwicklung. In kurzer Zeit tut sich schon sehr viel bei den Kindern, vor allem wenn man intensiv fördert. Deswegen rate ich, von Ferien zu Ferien die Förderpläne rausnehmen und die Förderpläne zusammen im Team zu evaluieren und wieder neu vorzuschreiben und den Eltern auf jeden Fall mitzugeben zur Unterschrift. Wenn die Eltern Fragen haben, können sie sich melden in der Schule.
Das heißt aber, es ist nicht so, dass da eine Regel gibt. Alle paar Wochen wird mit den Eltern ein Gespräch vereinbart. Man bleibt sehr eng im Kontakt, sondern es ist eher, so höre ich das jetzt raus, so ein bisschen mehr, die Schule wird tatsächlich da mehr in die Verantwortung genommen, was ich auch richtig finde eigentlich, ne? Eigentlich ist ja die Schule der Ort, wo das Kind das lernen soll. Also müsste auch die Schule evaluieren. Ich erlebe halt, dass am Ende es auch vorkommen kann, ganz oft, dass letztendlich die Förderung nicht durchgeführt, nicht den Erfolg hatte, ja, nicht regelmäßig war und so weiter. Und dann das Kind auch, und da sehe ich auch die Ängste der Eltern, immer weiter quasi hinter die Klasse zurückkommen und am Ende so ein individueller Förderplan dann umgemünzt wird in einen Förderplan mit Gutachten. Das denke ich, ist auch ein großer eine große Angst der Eltern. Wir haben jetzt vorhin über Vorteile geredet. Ich habe immer wieder auch über Ängste geredet, weil ich ja ganz viele Eltern auch kenne, die jetzt sich von uns begleiten lassen, die diese Ängste auch äußern, ne? In dem Moment, wo die Lehrkraft auf die Eltern zukommt und sagt, da ist irgendwie, da müssen wir, man kann es ja, wie du es eben gesagt hast, noch so schön verpacken. Es ist eigentlich von der Schule immer auch defizitorientiert ausgerichtet, weil es sich ja an dem orientiert, was das Kind können sollte. Ne? Und nicht, dass man dann sagt, es ist offen, ihr Kind steht da, wir wollen den nächsten Lernschritt initiieren, ne? Wir wollen mal schauen, was hilft ihm dabei. Aber es hat seine Zeit, es darf seine Zeit nehmen. Das ist ja so nicht. Ich sehe da eine große, ich weiß nicht, wie es bei dir da, also du bist ja in der täglichen Praxis. Ich sehe das sehr schwierig in der Vermittlung zwischen den Eltern. Du hast ja so Beratungsfunktion, ich finde das schwierig.
Also ganz wichtig, das rate ich auch immer den Kollegen in der Grundschule, ist den allerersten Förderplan wirklich ausführlich den Eltern darzulegen. Sinn und Zweck natürlich davon erst einmal einleiten und dann konkret. Dafür muss man sich wirklich eine Schulstunde Zeit nehmen. Man kann nicht einfach einen Förderplan erstellen und den Kindern den Ranzen mitgeben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also man lädt sich natürlich beim Erstförderplan die Eltern ein. Und dann kann man ja abgleichen, ist es sowas, was die Eltern mitgehen? Man kann vielleicht auch Ängste nehmen. Man kann wirklich in einem guten Dialog, den habe ich sehr, sehr oft in meiner täglichen Praxis, vermitteln, dass es dem Kind zugutekommt. Und da wir alle keine Propheten der Entwicklung sind, alle nicht wissen, wie sich ein Kind weiterhin entwickelt, ist also alles möglich. Wichtig ist, was du gesagt hast, die engmaschige Begleitung. Also ich rate den Eltern dann immer, wenn der nächste Förderplan kommt, bitte gucken Sie drauf, ist es das, was Sie auch sehen gerade? Können Sie auch einen Teil dazu beitragen? Haben Sie Fragen dazu? Bitte sofort anrufen, keine Missverständnisse aufbauen lassen, sodass wir so permanent im Dialog sind. Das ist ganz wichtig. Und viermal im Jahr ist schon ja auch ein gutes Zusammentreffen und ein gutes Zusammenarbeiten. Ja.
Ich würde gerne mal noch was anderes mit ins Spiel bringen. Und zwar ist das, ich erlebe das sehr häufig, die Eltern erzählen mir, die Klassenlehrerin hat gesagt, das Kind braucht ein Dyskalkulie-Gutachten, Legasthenie-Gutachten, ja. Ist jetzt so ein individueller Förderplan, müsste ja eigentlich in jedem Bundesland vor einem sogenannten Fachgutachten dann erstellt werden. Wir reden jetzt gar nicht mal von Förderschulgutachten, sondern schon mal von diesen zwei quasi mir fällt gerade das Wort nicht ein, Teilleistungsschwächen, genau, Teilleistungsschwächen-Gutachten quasi, die ich ja gar nicht, die stehen ja ganz oft im Zusammenhang, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wie ist denn das eigentlich, ne? Könnten die Eltern dann sagen, hör zu, ich will kein Gutachten machen lassen, ich möchte, dass mein Kind jetzt erstmal einen individuellen Förderplan von euch kriegt, dass wir gemeinsam erstmal schauen, wie kriegen wir es geregelt, beziehungsweise viele Eltern, die ja mit mir Kontakt haben, mit uns, gehen ja dann über den Würfelhausweg, ja, diese Förderung an, zumindest in Mathe. Ne, das könnte man ja auch in den Förderplan mit einnehmen. Ja, was ist da deine Erfahrung dazu? Wie siehst du
Ja,
das?
auf jeden Fall. Die Eltern haben mehr Rechte, als sie wissen oder denken. Auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll, dass die Eltern, bevor sie vielleicht größere Schritte machen oder vielleicht Schritte auch angehen, die wieder mit Wartezeit verbunden sind, dass sie zunächst einmal sich an den Lehrer wenden und eine Förderplanung einfordern und sagen, ich sehe die und die Problematik, können wir das nicht ein bisschen in den Blick nehmen? Ich würde raten, wenn sich die Schwierigkeiten aber ein bisschen manifestieren und vielleicht dauerhaft auch anhalten, dass wir vielleicht doch dazu raten könnten, vielleicht noch außerschulische Experten dazu zu holen, ergänzend auf jeden Fall. Also ich habe es auch schon umgekehrt erlebt, dass Eltern meinetwegen sich eine Lese-Rechts-Schreibschwäche abklären haben lassen beim Kind. Und diese genaue Testung konnte man dann auch in den Förderplan aufnehmen. Also da wird ja sehr präzise ausgewertet, Lesegeschwindigkeit etc. Und so rum kann man auch agieren, kann sagen, okay, das nehmen wir mit in den Förderplan auf. Also es gibt so beide Wege.
Wie ist es aber mit der Diagnostik? Das kann ich mir ja noch gut vorstellen, dass das aufgenommen wird. Was ich erlebe, ist aber ganz oft, dass die Eltern dann von der Schule, wenn sie dann kommen und sagen, wir arbeiten mit Würfelhaus, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele sehr kooperative Lehrkräfte. Ne, es gibt aber auch Lehrkräfte, die dann sofort blocken und sagen, nein, wir haben ein eigenes Ding, wie wir fördern und wir machen unsere Förderung. Wie schätzt du da das ein? Sollen die Eltern da insistieren, quasi mehr so ein bisschen drauf pochen und beharren. Ich finde es ja das Recht, ja, weil das Ding ist ja, ich sage immer, wer heilt, hat Recht im Sinne von, es müssen Erfolge da sein. Ne? Und du sagst, kleiner Zeitraum, also ich würde die Erfolge der Schule auch immer daran messen, ob schnell was sich ändert, ja, und nicht ein halbes Jahr, da gebe ich dir ganz recht, mit dem Vierteljahr ist ein guter Zeitraum, das sind immerhin 12 Wochen, ja, da müsste sich eigentlich wirklich schon sehr, sehr viel bewegt haben. Genau, wie siehst du das mit der Offenheit der Lehrkräfte? Das ist ja auch nicht vorgeschrieben. Das ist ja immer so, ne, und bei uns Lehrkräften ist ja viel, sage ich mal, freischaffend irgendwie. So, jeder macht so, kocht sein Süppchen, so wie er das denkt, wie es gut ist.
Ja, das ist so ein bisschen rauszukriegen. Du hast recht. Also jeder kann sich so das Arbeitsmittel oder das Anschauungsmittel so ein bisschen frei wählen. Die Inhalte sind verpflichtend nach wie vor. Und da wäre so eine Abstimmung schon sehr wichtig. Die Lehrer gehen von ihrem Lehrwerk aus. In der Regel werden sie das auch nicht großartig abändern. Es gibt Lehrwerke, die sind auf Fördern und Fordern eingestellt. Aber ja, es gibt auch Lehrer, die dann kooperativ sind und sagen, gut,
Ja, die gibt
mein Kind darf,
es.
also zu Hause können sie mit dem Würfelhaus arbeiten und es darf das Material auch mitbringen, aber ich kann jetzt nicht meinen ganzen Unterricht darauf ausrichten oder wie auch immer. Also ich glaube, da wäre es ganz wichtig, ja, ins individuelle Gespräch zu gehen. In der
Meine Frage,
Regel
ja, mein Ding ist
müssen die
ja eher.
Lehrer auch ein Stück weit darauf eingehen. Und auch dankbar sein, weil manchmal ist es auch eine Entlastung, muss man schon auch sagen, ne?
Das sehe ich ganz genauso. Also ich sehe das auch so, dass ich würde als Lehrkraft immer den Eltern sagen, ja super, wenn sie was gefunden haben. Ne? Weil das Ding ist ja, wie du sagst, man hat ja viele Kinder in der Klasse, es ist eine Entlastung. Man ist nicht mehr voll verantwortlich für die Förderung. Ne? Die Eltern haben sich selbst was gewählt. Die stehen, werden gut begleitet. Ne? Auch wir machen ja eine Zielorientierung. Wir sagen ja, okay, in ein paar Wochen sollte das Kind den Klassenanschluss haben, ne? Je nachdem, welche Klassenstufe, aber 1, 2, da ist es ja noch sehr gut zu erreichen jetzt auch. Ne? Das heißt, wir setzen uns auch Ziele und versuchen, die zu erreichen. Ist wie ein Förderplan. Und letztendlich erwarte ich eigentlich auch von Schule, also ich persönlich, dass die Kollegin da einfach sagt, hey, prima, da gehe ich voll mit rein. Wir machen einen kleinen individuellen Förderplan, schreiben das alles auf, ne, schauen, evaluieren nach ein paar Wochen. Nur das machen halt nicht viele oder es machen einige nicht, sage ich mal so, die dann eher einfach sagen, nee, ne, nur. Jetzt komme ich auf den wichtigen Punkt. Was ist dann, wenn zum Beispiel nach 4 Wochen, 5, 6 Wochen, man sieht, es kommt wirklich keine Bewegung ins Thema rein, ja? Na, dann ist es, ich finde es sehr schwierig in so einem individuellen Förderplan, ne, wenn man evaluiert, wer hat denn jetzt, woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass es nicht funktioniert? Ne? Es ist ja, man kann immer es aufs Kind schieben, man kann es immer auf den Stoff schieben, aber letztendlich, ja. Könnte es ja auch einfach daran liegen, dass die Anschauungsmittel nicht funktionieren, ne, dass der Lernweg kein guter ist, die Strategie keine gute ist und so weiter. Ne? Ich bin da jetzt Vertreter der Eltern in dem Moment und frage mich, was für eine Möglichkeit habe ich, ne, da einzugreifen? Weil du vorhin gesagt hast, die Eltern haben mehr Power, als sie eigentlich sich zumuten oder zutrauen. Also mehr
Auf
Möglichkeiten.
jeden Fall, das wäre dann der Punkt bei der Evaluierung zu sagen, okay, ein Ziel haben wir erreicht, Gott sei Dank, das können wir mal rausstreichen. Wir haben aber noch zwei Ziele und warum sind jetzt die nicht erfolgreich umgesetzt worden, dann muss es ja irgendwo vielleicht an der kontinuierlichen Förderung gelegen haben, die vielleicht schulisch nicht ganz so passiert ist. Es gibt ja auch Krankenstände oder wie auch immer, oder häuslich, das müsste man dann abklären. Aber es wird wohl dann auch an den Fördermaßnahmen liegen, die eben dann nicht ganz gegriffen haben, weil sie vielleicht auch nicht gepasst haben. Also das ist der ganz wichtige Punkt, dass man zu dem Förderziel eine passgenaue Förderung anlegt. Also das verlangt auch die ADD, das ist unsere Vorgabe, das ist unsere Expertise und unser Handwerk. Und hier beraten zu unterstützen. Und da würde ich also wirklich die Prämisse, wer heilt, hat Recht, immer vorrangig sehen. Und Eltern können das schon auch einfordern. Nehmen Sie es mit auf, wir können es ja probieren. Also ich erlebe eine große Offenheit auch an Grundschulen. Es sind viele junge Kolleginnen, es hat sich schon viel getan, aber man müsste individuell abklären. Und ich finde auch wichtig, seitens der Eltern die Lehrer mit ins Boot zu nehmen. Also ich würde jetzt in Elternsicht nicht einfach anfangen, ein anderes Anschauungsmittel, ein anderes Material einfach separat mit reinzunehmen und der Lehrer weiß nichts drüber. Der denkt dann, hör, warum rechnet das Kind jetzt so oder warum liest es jetzt so? Also da ist es auch geschickt, wenn die Eltern im Prinzip sagen, wir würden es gerne mal ausprobieren. Nur, dass Sie darüber informiert sind. Wie sehen Sie das?
Ja, da habe ich so meine Vorbehalte zu diesem Punkt, weil ich habe ja schon viele Eltern begleitet und es gibt immer wieder den Punkt, dass die Eltern sagen, ich will nicht, dass die Lehrkraft das weiß, ne? Weil es ist ja immer, es ist nicht so, aus deinem Blickwinkel der Lehrkraft, Förderlehrkraft, sehe ich das schon so, dass du sehr bestrebt bist, immer die Beratung und Kooperation anzuregen. Ich erlebe halt Eltern, die sagen, ich will das gar nicht, weil ich weiß schon, wie meine Lehrkraft reagiert, ne? Oder ich habe Angst davor, dass sie dann mein Kind mitnimmt oder dass es dann vielleicht irgendwie, ja, defizitorientiert plötzlich, ne, irgendwie, oder dass sie vielleicht auch, sage ich mal, dass die Lehrerin sagt, nö, das will ich nicht. Also da es sind wirklich Blockaden und Ängste da. Wir versuchen natürlich den Eltern, die zu nehmen und da eine Kooperation mit anzuregen. Also das finde ich schon auch den richtigen Weg. Ich sehe aber auch, dass es bei ganz vielen gar nichts bringt. Und deswegen rate ich auch manchen Eltern einfach zu sagen, nee, lass es sein. Die Schule braucht es nicht unbedingt wissen. Vor allem bei Kindern, wo ich weiß, es ist ein paar Wochen schon wesentlich auf einem anderen Level. Ne, bei Kindern, die jetzt zum Beispiel ein Fördergutachten haben, da wäre jetzt nochmal der andere Punkt, wo wir drüber reden. Da sehe ich das halt so, dass die dann sagen können, okay, also hier, ne, hier will ich, dass anders gearbeitet wird. Ich habe das Recht drauf, es geht ja um mein Kind. Ne, wenn wir jetzt mal die Evaluation im Blick nehmen, ne, die Eltern wissen ganz oft nicht, wie lange könnte denn sowas dauern? Und jetzt kann die Lehrkraft ja immer sagen, ich kann, ne, wir haben gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Also liegt es am Kind, es soll ein Dyskalkuliegutachten kriegen, es soll ein Fördergut und so weiter. Das ist in manchen Fällen sicher berechtigt. In anderen Fällen eben sehe ich die Grauzone sehr stark, ne? Warum wird nicht evaluiert, was man mit dem Kind gemacht hat, warum es an der Stelle nicht weiterkommt, ob es vielleicht eine bessere Möglichkeit ist? Das erlebe ich selten. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Ja, es wird evaluiert, aber es wird auch recht schnell evaluiert. Das ist einfach der Schulalltag. Ja, wenn wir von 20 Kindern in der Klasse ausgehen, ist schon ein Durchschnitt von etlichen Kindern, die auch eine Förderplanung brauchen. Und es ist einfach dann die Menge. Dann wird schnell evaluiert. Also was ich erlebe, ist, dass auf jeden Fall evaluiert wird. Das ist schon auch installiert. Aber es wird halt auch schnell evaluiert. Dann guckt man, ja, okay, wie können wir dann doch weiter dran arbeiten? Aber dass sich vielleicht noch mal tiefsinniger Gedanken gemacht wird. Jetzt schwenken wir mal wirklich ganz um und machen einen großen Schwenker. Das erlebe ich tatsächlich selten oder ja, kaum.
Ich
Das
sehe
sind
da.
eher vielleicht ja junge Kolleginnen, die sagen so, ich merke, eigentlich greift es bei den Schülern schon jahrelang gar nicht. Ich möchte jetzt mal wirklich was anderes ausprobieren, so in Eigeninitiative, ja.
Ja, und ich sehe darin aber eine große Chance. Jetzt will ich aber die Hoffnung den Eltern nicht nehmen. Wir haben ja das Thema eigentlich individueller Förderplan. Und was ich jetzt positiv rausnehme aus der ersten Geschichte jetzt mit dem Förderplan ist, dass es die Möglichkeit gibt, zusammen mit den Lehrkräften vereint, einfach nochmal draufzuschauen, wo muss mein Kind, sollte es mein Kind hin, was wären die nächsten Lernschritte dafür, wie kann man es in der Phase nochmal intensiver unterstützen, in der Hoffnung, dass dann zum Beispiel auch die Lehrkräfte offen sind für Fördermöglichkeiten außerhalb, also wie das bei Würfelhaus der Fall ist. Und dann kann das Ganze auch natürlich sehr gut fürs Kind, es merkt alles in einem Boot, ja, und es kann einen richtigen guten Push geben, ne? Auf der anderen Seite kann man das, den Förderplan auch nutzen, vor die Lehrkräfte von den Eltern fordern. Bitte machen Sie ein, lassen Sie ein Dyskalkuliegutachten oder ein Legasthenie-Gutachten machen. Dann können die Eltern sagen, nein, das will ich nicht. Ich möchte aber in Anspruch nehmen, dass ein individuellen Förderplan aufgestellt wird. Dann ist wieder die Schule gefragt, quasi, das dann, auch mit zusammen mit den Beratungslehrern oder Förderlehrern, wie auch immer, zu erstellen. Du hast vorhin noch von der Evaluation gesprochen. Wie ist es da rechtlich, wer evaluiert? Du hast jetzt gesagt, es wird alle halbe Jahr, aber jeder macht es so ein bisschen, wie er will. Ja, ich finde ein halbes Jahr viel zu lange. Ne? Aber okay, das heißt also, gibt es da Vorgaben für die Lehrkräfte und für die Eltern auch? Wie oft wird man, schaut man noch mal drauf, was das Kind braucht, was man verändert muss und so weiter?
Nein, auch hier gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Er muss evaluiert werden, das steht fest, aber in welchen Zeiträumen, das steht nicht fest. Und das Beispiel mit dem halben Jahr, das habe ich erwähnt, dass es eine Grundschule macht und ich habe sehr davon abgeraten, auch in der Arbeit mit Studenten, die zukünftig Lehrer und Lehramt machen. Und denen rate ich auch immer, dass sie drauf drängen, dass der Förderplan viermal im Jahr evaluiert wird, von Ferien zu Ferien. Das sind immer 6 bis 8 Wochen. Und ich finde, das ist ein Zeitraum, da tut sich viel beim Kind. Man kann schnell sehen, hat die Förderplanung, haben die Maßnahmen gegriffen, können wir ein Ziel schon wegstreichen, ein kleines, sollen wir ein weiteres mit aufnehmen. Also der Zeitraum, das ist meine Beratung, das wird auch oft so angenommen, von 6 bis 8 Wochen, immer von Ferien zu Ferien. Entweder Ende der Schulzeit vor den Ferien oder direkt im Anschluss. Okay, wir haben die Ferien jetzt beendet. Wir holen alle Förderpläne raus aus unserer Klasse. Der hat sich als sehr günstig erwiesen und ausschließlich evaluiert eben der Klassenlehrer. Manchmal ist auch ein Referendar mit in der Klasse. Der guckt natürlich dann auch mit drauf, hat noch nicht den ganz geschulten Blick. Es wird der Förderschullehrer mit ins Boot genommen, natürlich. Es kann auch mal ein Fachlehrer mit ins Boot genommen werden. Also alles, was mit dem Kind zu tun hat, wer mit dem Kind arbeitet, kann sich daran beteiligen.
Also es ist quasi ziemlich viel offen bei der ganzen Geschichte, außer auch offen, ob man ihn nutzen will. Ne? Das ist ja auch sowas, viele Eltern wissen ja gar nicht darum. Ne? Ist auch die Eltern können ihn einfordern, die Lehrkräfte können das initiieren und sie können ihn Boot holen, wen auch immer sie denken, der da rein muss.
Ja.
Können evaluieren, sie oft, so oft sie wollen, so oft sie können natürlich auch, ne, und können dann auch letztendlich auch Möglichkeiten oder Ideen, neue Ideen mit aufnehmen. Also das bleibt ihnen alles offen. Gehen wir mal, machen wir mal einen Schwenk zu den Förderplänen für Kinder, die ein Fördergutachten haben. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit von Kindern geredet, die einfach, sage ich mal, jetzt mal für eine gewisse Zeit eine Hilfe brauchen. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ab einem gewissen Dauer des Förderplans spricht man dann und wenn noch andere Fächer mit rein, da reinspielen, und das ist ja deutsche Mathe dann im Zusammenhang, dann wird irgendwann das Ding so sein, dass man sagt, es ist keine sogenannte Teilleistungsschwäche, wo ich auch Schwierigkeiten habe mit dem Begriff, aber es wäre jetzt eine andere Diskussion. Eine sogenannte, das Kind ist nur in Mathe ein bisschen hinten dran oder ist nur in Deutsch hinten dran, ne, sondern es hängt, es ist eine allgemeine Lernentwicklungsverzögerung oder Lernschwäche, wie man es auch so immer nennen will, was ich auch, das Wort finde ich auch schwierig. Aber ja, dann geht es irgendwann dazu, ein Fördergutachten zu erstellen. Ja, wie ist es dann, wenn das Fördergutachten erstellt wird? Das habe ich ja schon mit Christine Baumann besprochen, wie das dann alles läuft in einem anderen Podcast. Aber meine Frage wäre jetzt: Unterscheidet sich jetzt dieser Förderplan von dem individuellen Förderplan, von dem wir es vorhin hatten? Gibt es da wesentliche Punkte, die da anders sind, wo die Eltern von Förderkindern, sogenannten Förderkindern, einfach noch andere Ansprüche haben oder stellen dürfen?
Nein, der Förderplan unterscheidet sich grundsätzlich nicht. Und im Großen und Ganzen ist es so, in einer Schulklasse, ich gehe wieder von 20 Kindern aus, die meisten benötigen keine Förderplanung. Es gibt einen Teil, der benötigt die Förderplanung, kontinuierlich vielleicht. Und es gibt einen ganz kleinen Teil, es sind vielleicht ein oder zwei Kinder, die haben dauerhaft Schwierigkeiten in zwei Fächern, in zwei Hauptfächern der Grundschule, und das ist auch langwierig angelegt. Also es, über die Förderplanung quasi hat sich's nicht so verbessern können, dass der Anschluss der Klasse wieder erreicht werden kann. Jetzt mal, warum auch immer, die Förderpläne werden grundsätzlich weitergeschrieben. Wird ein Fördergutachten beantragt, dann muss der Förderplan mindestens ein halbes Jahr vorher ausprobiert und evaluiert sein. Also ein Vierteljahr oder 2 Wochen genügt nicht. Es muss schon dauerhaft eine Förderung, eine kontinuierliche Förderung dann in beiden Bereichen
Ja.
erfolgt sein. Das muss auch nachgewiesen werden. Aber der Förderplan, diese Förderplanung unterscheidet sich dann eigentlich nicht mehr. Nee.
Das war jetzt nochmal ein guter Impuls, weil das ja ganz wichtig ist für die Eltern zu wissen, wenn sie in ein Gespräch gehen, wo es um den sogenannten ASF-Verfahren oder um dieses Fördergutachten geht, dass sie im Prinzip der Schule auch nochmal ganz genau mitteilen, wo ist denn der Förderplan, der jetzt schon längerfristig hätte laufen müssen, was genau wurde denn gemacht, damit mein Kind vielleicht da schon vorher abgefangen wird, ne? Warum wurden wir darüber nicht informiert, beziehungsweise was, ja, was ist da gelaufen? Ist es denn dann so, Susanne, wenn das nicht erfolgt ist, haben die Eltern dann so ein Einspracherecht, dass sie dann sagen, wenn das nicht erfolgt ist, dann könnt ihr auch kein Gutachten, ne, für mein Kind beantragen, sondern dann will ich jetzt, dass es erst das nächste halbe Jahr so einen individuellen Förderplan ohne Fördergutachten stattfindet. Ist das eine legitime Forderung oder geht das nicht?
Auf jeden Fall. Und dafür sollte der Förderplan auch wirklich schon frühzeitig angelegt werden, weil man gar nicht weiß, also die Eltern frühzeitig über den Lernstand informiert werden, weil man gar nicht weiß, wohin das führt. Also die Eltern mit ins Boot holen. Wenn die Förderplanung nicht erfolgt ist, können die Eltern sagen, nee, hab zu Recht sagen, davon weiß ich ja eigentlich gar nichts. Ich bin immer davon ausgegangen, mein Kind lernt wie alle anderen, kriegt ja auch die gleichen Hausaufgaben, lernt wie alle anderen Kinder auch in der Klasse, zumal wenn es in den Ganztag geht. Dann können die Eltern sagen, sie sind überrascht von dieser Forderung, ein Fördergutachten erstellen zu lassen. Das ist nicht legitim, das geht nicht. Das ist auch rechtlich nicht, das ist rechtlich nicht möglich.
Das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Wir gehen da jetzt von Rheinland-Pfalz aus. Ich gehe mal
Ja.
davon aus, dass in anderen Bundesländern ähnliche Bestimmungen herrschen. Aber das ist ganz interessant, weil viele Eltern ja immer wieder so, ups, jetzt kommen die Lehrkraft plötzlich auf mich zu und jetzt plötzlich soll ein Dyskalkuli, Legasthenie, irgendwas erstellt werden. Aber im Voraus die Verantwortung der Schule mal wirklich zu nehmen, zu sagen, wart mal, ihr habt aber sehr spät jetzt, ne? Oder da ist nichts gelaufen oder wie auch immer. Das heißt, rechtlich sind die Eltern voll im Recht oder können da
Ja.
quasi rechtlich auch Schritte unternehmen, wenn diese Voraussetzung für das Fördergutachten nicht erstellt wurde. Jetzt gibt es aber einen Haken. Nach meinem Wissen ist es so, dass die Schulen den Antrag stellen können für das Fördergutachten, ohne dass die Eltern das unterschreiben. Ja, das heißt also, die Schule könnte es trotzdem machen, auch wenn kein Förderplan vorliegt. Sie könnte ja irgendwie was schreiben, wie wenn was vorgelegen hätte. Ich will es mal ganz böse jetzt sagen, das muss ja nicht so sein, aber.
Ja, du sagst es schon richtig. Es gibt auch Kollegen, die sagen, dann datiere ich den Förderplan früher, frühzeitig hin. Ich datiere den um
Ja.
und versuchen Gutachten einzuleiten. Allerdings fehlt dann, wenn die Eltern nicht einverstanden sind und nicht mit ins Boot genommen wurden, fehlt ja auch die Unterschrift. Der Förderplan ist ja kontinuierlich den Eltern vorzustellen mit Unterschrift.
Das ist ein
Also
wichtiger
es gab
Punkt, ja.
ja, es gab schon auch Eltern, die sagten zu Recht, obwohl er vorgestellt wurde, ich habe den nicht unterschrieben, also ich weiß eigentlich von nichts und dann hat man eigentlich auch keine Handhabe. Deswegen müssen die Eltern natürlich die Erläuterung haben. Ja, auf jeden Fall.
Sehr, sehr
Also
wichtiger
wenn,
Punkt.
ja.
Ich denke,
Wenn
dass
die Eltern mit dem Förderplangutachten nicht einverstanden sind, aber alle Förderpläne gesehen haben und unterschrieben haben, dann ist es derzeit so in Rheinland-Pfalz, dass die Fördergutachten eher nicht geschrieben werden.
ja. Gut, das war nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich die Eltern sehr oft eben auch stärken möchte und ihnen sagen möchte, wie du vorhin gesagt hast, ihr habt mehr Einfluss, als ihr eigentlich
Ja.
wirklich wisst und vor allem den ihr auch wahrscheinlich nicht nutzt, ja, sondern es ist wirklich so, es muss eine Kooperation zwischen Eltern, Haus und Schule stattfinden. Es sollen Gespräche stattfinden, nicht nur zum Halbjahr, wie es jetzt gleich bald wieder ist nach den Weihnachtsferien, sind wieder die Halbjahresgespräche, ne? Und dann kriegen die Eltern vielleicht gesagt, ja, Entschuldigung, aber ihr Kind wird wahrscheinlich nicht in dritte Klasse versetzt werden, so wie es jetzt aussieht. Dann können die Eltern sagen, okay, was machen wir? Was für einen Förderplan? Was für einen Vorschlag habt
Ja.
ihr? Wo ist euer ausgearbeiteter Förderplan? Ne?
Ja.
Kann man da schon quasi installieren, zu sagen, da warte ich drauf. Ich sehe da halt so eine zeitliche Komponente halt auch, ne? Weil Schule, du hast in der Schule keine Zeit zu verlieren. Das ist wirklich echt extrem wichtig. Und bis sowas läuft und die Lehrkraft
Ja.
geschrieben hat und die Fördermaßnahmen und so weiter, ist ja auch
Ja.
Aufwand für die Lehrkräfte. Ne?
Ja.
Aber das kann man nicht wegnehmen. Das ist tatsächlich dann einfach mu ein Muss. Also würde ich den Eltern auch an die Hand geben, wenn sowas vereinbart wurde, man erstellt einen Förderplan, dass der dann nicht 4, 5, 6 Wochen später erst erscheint, sondern dass der bestenfalls dann direkt, wenn die Lehrkraft da Problemstellen sieht, sofort der Förderplan aufgestellt wird. Richtig?
Auf jeden Fall. So frühzeitig wie möglich.
Ja, weil
Ja.
wir müssen ja immer dran denken, wie gesagt, die Zeit spielt gegen das Kind. Und wenn man dann noch ausprobieren will, ob irgendwas funktioniert oder nicht, ne? Also zwei wichtige Dinge. Eltern können sich wehren dagegen, können auch fordern, dass da ein Förderplan erstmal da sein muss, ja. Dieser Förderplan muss evaluiert werden. Man muss also schauen, ist das, was man getan hat, erfolgreich? Und wenn es nicht erfolgreich ist, was machen wir jetzt? Man muss auch mal einen ganz großen Shift machen, ja. Also
Ja.
die jetzt mit Würflaus arbeiten, die gehen ja in eine ganz, nicht ganz andere Richtung, aber die nehmen ja ein ganz anderes Anschauungsmittel und das funktioniert. Und dann könnte man sagen, so, jetzt haben wir einen Teil erreicht, ne? Wie machen wir jetzt gemeinsam weiter, ne? Bevor ein Fördergutachten erstellt wird, ne? In beiden Bereichen natürlich, lesen und schreiben und Mathe natürlich, gell, grundsätzlich. Sehr aufschlussreich, Susanne. Haben wir irgendwas vergessen? Willst du zum Schluss vielleicht noch irgendwas mitgeben zu dem Thema? Irgendeine Idee, irgendwas, was dir wichtig ist, ein Impuls, den wir jetzt irgendwie vergessen haben zu besprechen? Gibt es ja noch irgendwas?
Ich würde den Eltern wirklich gerne mit auf den Weg geben, immer in Kontakt mit der Lehrerin oder mit dem Lehrer zu sein und auch ein bisschen sich vor, selbst vorzubereiten, vielleicht auch wirklich in die Grundschulordnung reingucken, reinstöbern. Die ist jetzt neu in Rheinland-Pfalz, ne? Es gibt eine neue Grundschulordnung, es gibt eine neue Förderschulordnung, aber die Grundschulordnung ist relevant und da stehen auch wirklich gute, hilfreiche Informationen drin. Und man muss ja nicht mit den Grundschulordnungsregeln an die Lehrkraft rantreten. Das ist vielleicht nicht ganz so günstig, aber trotzdem informiert sein. Was ist mein Recht? Worauf kann ich pochen? Was kann Schule oder sollte Schule auch leisten? Und wo sind meine Aufgaben? Wo können wir diesen Erziehungs- und Bildungsstrang herstellen? Das ist für mich ganz wichtig. Es sollten keine Missverständnisse, keine Hürden aufgebaut werden, aber so beiderseits. Diesen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag zu sehen und einfach diesen guten Schulweg fürs Kind zu begleiten. Das finde ich schon ganz wichtig.
Ja, das fand ich auch im Gespräch mit der Martina, was ich im letzten Podcast geführt hat, über Grundschule, diese Halbjahresgespräche. Also immer quasi auch wohlwollend miteinander umzugehen, letztendlich den Blick immer aufs Kind zu richten, weil wir haben natürlich individuelle Persönlichkeiten, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, immer wohlwollend aufs Kind zu schauen und zu schauen, wie können wir zwei Erwachsene oder wir drei, vier Erwachsene dieses individuelle Kind in seiner Lernentwicklung unterstützen und weiterbringen. Und da sind diese vier Sachen, die du vorhin genannt hast, so ein bisschen am Rande wichtig. Wir stellen nochmal fest, wo steht es. Wir stellen also fest, ne, was kann es schon, wo wäre der nächste Schritt fürs Kind, was für Maßnahmen ergreifen wir, um diesen nächsten Schritt zu generieren. Also welchen Input geben wir, sage ich ja immer so schön, wie kann das Kind es verarbeiten, damit der richtige Output kommt. Ne? Und dann letztendlich, wer ist verantwortlich dafür? Wer zeichnet sich verantwortlich? Wer macht was? Wann passiert das? Und wir besprechen es regelmäßig und schauen, ob das Kind weitergekommen ist und wenn nicht, warum nicht? Ja, das wäre so jetzt das, was ich jetzt noch mal so zusammenfasse. Sehr spannendes Gespräch, Susanne. Vielen Dank und ich hoffe, die Eltern, die das zuhören, haben Mut geschöpft, auch mal auf die Schule zuzugehen und neue Wege gemeinsam mit der Schule zu finden, um ihr Kind gut durch die Grundschule zu bringen und zu unterstützen. Danke dir.
Gerne.